Willkommen zurück zum dritten Teil Schöpfung. Am dritten Schöpfungstag geht es um die Zeitraum-Gravitation als Erfahrungswelt des Menschen. Das Trockene ist das Feste. Wasser kann sich gegen die Gravitation nicht wehren. Es fließt nach unten. Und das ist gut, denn wenn es nicht der Gravitation folgen würde, könnte sich der Mensch davor nicht retten. Die Wassermassen werden vom Land begrenzt. Der Mensch lebt gerettet und beschützt auf dem Trockenen. Der Klimawandel allerdings lässt uns etwas von dem ahnen, was es bedeutet, von der Gewalt des Wassers mit oder gar fortgerissen zu werden. Trotzdem, die Erde ist fest gegründet und weiter, sie soll ergrünen im Grünen. Es erstaunt vielleicht, dass ich das so sage, aber das ist die wörtliche Übersetzung vom Hebräischen. Ergrünen im Grünen. Der Vers 11 heißt dann, wie Luther übersetzt, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut. Das ist eine Figura Etymologica, also die Erde ergrüne im Grünen. Zu vergleichen etwa, wenn man sagt, eine gute Tat tun. In diesem Sinne sind auch die Werke am sechsten Tag zu verstehen. Das Wasser wimmle voll Gewimmel. Oder die große Leuchte leuchte, oder die Flügeltiere fliegen, oder Sonne und Mond sind leuchten, denn sie leuchten. So ist das also zu verstehen. Kurzum, der Tisch für die geschaffenen Lebewesen ist gedeckt. Das fünfte Werk am vierten Tag wird ausführlich geschildert. Es geht um die Erschaffung der Gestirne als Lichtkörper, nicht als Lichtquelle. Im alten Orient wird seit Jahrtausenden selbstverständlich erzählt, dass Sonne und Mond die obersten Götter sind, Ra und Shin. Sie sind beseelt als Lebewesen. Gegen diese gewaltige Prägung wird jetzt mit mehrfachen Wiederholungen dieser ersten Schöpfungserzählung argumentiert. Und sie ist der erste Text, in dem Sonne und Mond als Leuchten angesehen werden, nicht als Götter. Sie haben lediglich die Aufgabe des Leuchtens und des Scheidens, also sie werden rein zweckrational und funktional definiert. Es handelt sich hier um eine Neubestimmung der Gestirne als Lichtkörper im Stile einer gemäßigten Götterpolemik. Am fünften Tag werden die Lebewesen als hebräisch Nefesh Haya erschaffen. Dasselbe gilt den in der zweiten Tageshälfte des sechsten Tages erschaffenen Menschen, Nefesh Haya, lebendige Seele oder Lebewesen. Es gibt daher keine Zweifel anzunehmen, dass sowohl Mensch als auch die Tiere von Gott erschaffene Lebewesen sind, hebräisch Nefesh Haya. Alle scheinbaren qualitativen Unterschiede sind von Menschen erfunden, aber nicht schöpfungsgemäß. Die Tiere sind also die Mitgeschöpfe des Menschen. Sie werden vor ihm geschaffen und vor ihm gesegnet. Der Segen Gottes wird als erstes in Bezug auf die erschaffenen Tiere erwähnt in der Bibel. In der Bibel werden, das muss man vielleicht auch mal sagen und dann auch wissen, in der Bibel werden keine Gegenstände, sondern nur Lebewesen gesegnet. Bei den Tieren wird wieder das Schaffen im Sinne des Bara aus Vers 1 gebraucht. Originär göttliches Schaffen also. Gott segnet die Fische, die Vögel und den Menschen, aber komischerweise nicht die Landtiere. In der zweiten Hälfte des sechsten Tages wird dann der Mensch als Mann und Frau erschaffen. Und am Ende heißt es, zum ersten Mal, alles war sehr gut. Mazel Tov. Man könnte auch sagen im Rückblick, alles war doch sehr schön. Interessant ist noch, dass Gott dem Menschen eine vegetarische Ernährung mit auf den Weg gibt. Wörtlich heißt es, und Gott sprach, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Das kommt jetzt so rüber, als wäre der Mensch nur ein Teil der Schöpfung. Das ist er auch schon, aber trotzdem sei die Frage erlaubt, was ist denn eigentlich anders beim Menschen? Also, er bekleidet sich, er bestattet seine Artgenossen, er geht aufrecht, er hat Sprache und Vernunft und er legt sich Schmuck an. Das unterscheidet ihn von den anderen Lebewesen. Okay, der Mensch. Wie soll man die Erschaffung des Menschen als polares Wesen von Mann und Frau in der Version dieser ersten Schöpfungserzählung verstehen? Die Frage ist deshalb von Bedeutung, weil der Mensch das letzte Werk ist und in der zweiten Hälfte des sechsten Tages erschaffen wurde, quasi so nebenbei, könnte man fast meinen. Und dann dieses Aufschnaufen Gottes, bevor er sagt, lasst uns Menschen machen. Fast könnte man sagen, lasst uns jetzt halt auch noch Menschen machen. Muss halt sein. Irgendwas fehlt doch noch. Wollte Gott möglicherweise den Menschen gar nicht schaffen, weil er vielleicht ahnte, was da alles passieren würde, durch und mit diesem Wesen? Wie auch immer, Gott sagt, lasst uns. Wie ist dieser Plural zu verstehen? Ich kürze ab. Dieses lasst uns ist ein Pluralis Denominationis, also eine kurze Selbstberatung der göttlichen Majestät, die vor einer wichtigen Entscheidung geschieht. Und jetzt, wie ist die Ebenbildlichkeit zu verstehen? Auch hier fasse ich mich kurz. Mit der Ebenbildlichkeit ist keine Kunstrichtung gemeint, sondern eine Teilhabe am Herrschen Gottes. Die Ebenbildlichkeit des Menschen drückt sich darin aus, dass der Mensch herrschen soll, was als fürsorgliches Herrschen gemeint ist im Sinne des Schöpfers, der ja auch Herr ist. So könnte man sagen, jeder Mensch ist ein lebendiges Standbild Gottes in der Welt. Die Menschheit hat einen Gesamtauftrag für die Welt und nicht gegen die Welt. Das gilt in gleichem Umfang für Mann und Frau. Die erste Schöpfungserzählung, das nur nebenbei, lässt keinen Spielraum für ein Oben oder Unten, ein Wichtiger von Mann gegenüber der Frau, lässt also keinen Spielraum für ein Patriarchat, aber auch keinen Spielraum für ein Matriarchat. So kommen wir jetzt ans Ziel. Der siebte Tag. Er steht den anderen Tagen gegenüber. Wenn es da heißt, dass Gott alles vollendet hat, dann heißt das bitte nicht, dass alles vollständig ist. Eigentlich ein verblüffendes Ende, ein feierliches Ausruhen. Die Schöpfung hat eine große Bedeutung für Gott. Sie ist all sein Werk. Sie ist sehr schön geworden. Das ist bedeutsam, weil kein Gott in der Antike arbeitet, sondern sich der Muse widmet. Der biblische Gott vollendet sein Werk und heiligt den siebten Tag. Der hat eine globale Bedeutung, denn der Wochenrhythmus wird durch das Judentum global eingeführt und gilt heute auf der ganzen Welt, auch in China. Zum Abschluss einige Sequenzen zu der Frage, welche Konsequenzen hat das biblische Schöpfungsverständnis für uns Menschen? Erstens, wir sind erschaffen. Wir sind nicht irgendwie geworden. Der wichtigste Gesichtspunkt für uns Menschen, das gilt es zu würdigen. Es ist ein Wunder, dass es uns gibt. Wir haben heute ein Wissen über den Menschen in allen Wissenschaften, aber letztlich wissen wir nicht, wer der Mensch ist und woher er kommt. Man kann den Menschen nicht verstehen ohne seinen Schöpfer. Wir alle sind ein Geheimnis, weil wir aus einem Geheimnis kommen. Zweitens, wir sind gewollt. Ich, du, wir sind nicht das Produkt von irgendjemand, sondern wir sind das Produkt einer liebenden Zuwendung. Gott hat sich mit uns beschäftigt, unabhängig, wer unsere Eltern sind. Die Eltern haben nur ein Kind gewollt oder gemacht, aber gewollt. Von Ursprung her sind wir durch unseren Schöpfer. Drittens, wir leben nicht aus uns selbst. Wir haben uns nicht zum Leben entschlossen. Wir stammen nicht aus unserem freien Willen heraus. Wir sind seine Tat, nicht unsere eigene. Viertens, das Leben ist etwas Gutes. Das Leben stammt von einem Guten, deshalb ist es gut gemeint. Die entscheidende Frage ist, ob Gott gut ist oder hinterhältig. Nein, er ist gut. Das Leben ist ein Geschenk und keine Strafe. Fünftens, jeder von uns hat eine unverlierbare Würde. Sie liegt darin, dass wir von ihm geschaffen sind. Es ist eine fremde Würde, deshalb können wir sie nicht verlieren und niemand kann sie uns nehmen. Das gilt für alle Menschen auf der Erde und das ermöglicht im Grunde ja einen tiefen Frieden, eine Gleichberechtigung von der Würde Gottes, die jedem Menschen gilt. Sechstens, ich bin wichtig, einfach weil ich da bin. Ich muss mich nicht totschuften. Er schützt mich gegen viele harte Verletzungen und meinen eigenen Perfektionismus. Und siebtens, alles hat seinen Sinn und sein Ziel. Wir sind alle unterwegs. Es gibt die tragenden Zusammenhänge und die Stabilität. Wir dürfen uns tragen lassen. Wir können zuversichtlich hoffen. Damit sind wir am Ende dieser Schöpfungstrilogie angekommen. Sie basiert auf den Vorträgen von Professor Dr. Siegfried Zimmer auf dem Portal Worthaus. Dort können die Originalvorträge von Sigi Zimmer auch nachgehört werden. Worthaus.org. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Impulse weitergeben, vor allem hinsichtlich eines anderen Verständnisses von Schöpfung. Das war nach der Einführung in das hebräische Alphabet der zweite thematische Schwerpunkt im Oktober, dem Monat des Erntedankfestes. Morgen beginnt mit dem Vaterunser, dem Gebet Jesu, der dritte thematische Schwerpunkt. Zunächst mit Beobachtungen zum Text des Vaterunsers, wiederum zusammengefasst und bearbeitet durch Vorträge von Sigi Zimmer. Die einmünden dann in die aramäisierte Rückübersetzung des Vaterunsers und der damit verbundenen neuen Erkenntnisse zu diesem Weltgebet. Es gibt also immer etwas Neues zu erfahren aus der Quelle der jüdisch-christlichen Erzählgemeinschaft. Solon, bis morgen und bleibt behütet.